Ich habe gestern mit Entsetzen festgestellt, dass in 2 Monaten schon Winterpause ist. Was ist denn das?
Nicht nur Winterpause, auch eine WM steht dann an.
Ja, immerhin, also ich glaube, in dem Fall würde ich sogar sagen, immerhin, auch wenn man über Katar und so pipapo alles streiten kann. Aber.
Ja, im Endeffekt wird man es, also ich werde es auf jeden Fall gucken irgendwie, ja. Also,
Ich
also
auch.
es ist halt dann einfach so, ja. Natürlich im Winter ist schon noch irgendwie ein bisschen komisch, glaube ich, irgendwie. Gerade was vielleicht so Public Viewing oder irgendwas angeht. Aber ja, gucken wird man das schon auf jeden Fall, denke ich.
Public Viewing mit Corona-Beschränkung im Winter bei einer WM in Katar. Yay. Rosige Zeiten, ich sehe es schon kommen. Und dann haben wir auch demnächst noch eine Länderspielpause. Das ist ja unfassbar. 2 Wochen. 12 Tage tatsächlich.
Ja.
Es ist ja unglaublich. Da befasst man sich einmal näher mit der deutschen Nationalmannschaft und stellt erschreckend fest, dass die Nationalmannschaft die Bundesliga jetzt langsam in den Schatten stellt. In den Schatten stellen wird. Oder wie auch immer man es sagen möchte. Bundesliga? Wollen wir starten?
Ja, sehr gerne.
Was haben wir denn? Bremen-Augsburg. Das war das Spiel, was ich erwartet habe. Also intensiv. Es ging gut, auch in Zweikampf. Chancentechnisch habe ich da schon die größeren Vorteile bei Augsburg gesehen, auch was die Qualität angeht. Ja, statistisch 15 zu 12 für Augsburg. Augsburg gewinnt 1-0. Bevor wir aber über die ganze Entstehungsgeschichte des Sieges sprechen und über das ganze Tohuwabohu, was dann da zum Ende hin noch gekommen ist, würde ich gerne einmal das Namensthema ansprechen, weil in der 30. Minute Pavlenka verletzt raus musste und Michael Zetterer zu seinem Bundesliga-Debüt kam. Torwart in Bremen. Ich merke schon, oder ich habe das Gefühl, dass ich in naher Zukunft das ein oder andere Mal die Torhüter von Mainz und Bremen verwechseln werde, weil Michael Zetterer und Robin Zentner schon sehr nah beieinander liegen.
Das stimmt, ja.
Ich habe dann auch mal so aufgeschrieben, also ich meine, es gibt ja noch Günther und Ginter bei Augsburg, bei Freiburg, Höhler und Höfler auch bei Freiburg, Mané, Sané. Ich sehe da einiges an Potenzial. Ich weiß nicht, wie ängstlich du da in die Zukunft blickst, wenn Pavlenka jetzt länger ausfällt.
Schauen wir mal, ich finde der Zetterer und der Zentner sehen sich ja auch ein bisschen ähnlich tatsächlich.
Ja, es kommt
Also
noch dazu. Ich geb auch zu, dass ich ab und an. Ist vielleicht auch schon so aufgefallen, wenn es über den Mainzer Torhüter ging, da immer schon eine lange Pause gemacht habe, weil ich mich hart konzentrieren musste, wie er jetzt heißt. Ja, auf jeden Fall, Michael Zetterer, Gratulation zum Bundesliga-Debüt. Hat es auch ganz ordentlich gemacht, kam gut rein. Beim Tor von Demirovic kann er eigentlich nichts machen in der 63. Sonst keine schwerwiegenden Patzer gemacht. Einmal ist ihm der Ball aus der Hand gerutscht, aber konnte er dann irgendwie noch retten. Zwei Szenen haben wir. Einmal 32. Minute, Tor von Niklas Füllkrug für Bremen. Passiv-aktiv abseits mal wieder. Hier Thema Nummer 1. Anthony Jung ist es. Deine Meinung? Aktiv, passiv, Tor, korrekt, inkorrekt? Was machen
Ja,
wir?
so wie ich das richtig in Erinnerung habe, hat er ja einen Spieler geblockt. So halb oder ist das schon irgendwie.
Das ist richtig.
Und dadurch finde ich es dann eigentlich, ist es dann doch eher eine aktive Aktion und deswegen richtige Entscheidung, da dann auf Abseits zu pfeifen und das Spiel dann nicht zu geben. Das Spiel, das Tor.
Spiel, wir brechen das Spiel einfach mal komplett ab. Ja, dann kaufe ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ja, da haben wir es doch. Wir gehen in die 91., weil das Tor hatte ich ja gerade schon angesprochen, Demirovic 63. Maximilian Bauer spielt im eigenen Strafraum den Ball mit der Hand. Wie schätzt du die Szene ein?
Schwierig, er wird ja aus nächster Nähe vom Bremer, glaube ich, irgendwie angeköpft oder
Rutsch,
sowas in der Laufbewegung. Für mich ist es weder unnatürlich, also für mich ist es einfach noch absichtlich, für mich ist es einfach kein strafwürdiges Handspiel.
Wo soll er hin? Mit der Hand, mit dem Arm.
Genau, und ich finde, also das ist ja eine Laufbewegung. Natürlich nimmt man beim Laufen die Arme mit und deswegen finde ich das, also hätte ich das nicht als strafwürdig gesehen und hätte da keinen Elfmeter gegeben in der Szene.
Also, deiner Meinung nach muss Köln eingreifen, weil es eine klare Fehlentscheidung ist?
Oder, ja, nachdem, so das ist ja sonst, das dritte ist ja noch irgendwie Vergrößerung der Körperfläche oder unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche, ja, oder weiß gar nicht. Und das finde ich ist es auch nicht. Deswegen, und es ist auch nicht so, als klärt er den Ball damit auf der Linie, weil ich finde, da muss man nochmal ein bisschen unterscheiden. Sehen wir vielleicht in dem Spieltag auch nochmal später. Und deswegen finde ich, ist das schon eine Fehlentscheidung. Ich finde, er hätte eingreifen sollen, ja.
Aber im Endeffekt ist es ja Wumpe, weil Ginkiewicz den Elfmeter hält.
Völlig richtig. Völlig
also, richtig. Man kann drüber diskutieren, aber braucht man eigentlich.
Ja, ja.
Du wolltest gerade noch was sagen, Ginkiewicz und nach dem Elfmeter
vielleicht. auf die Szenen wollte ich eigentlich noch hinaus.
Dann gerne. Hat
sich ja dann leicht provokant Richtung Bremer Kurve gewandt. Boah, ich muss sagen, finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlimm, weil es wird natürlich, die Spieler werden so viel beleidigt da auf dem Platz und so. Ich glaube, er hat sich da die 45 Minuten Minimum, die er da vor der Kurve stand und wahrscheinlich sogar da vor die 45 auch, diverse Beschimpfungen anhören müssen. Deswegen finde ich dann, wenn der Teuter da mal mit einer kleinen Geste nach einem gehaltenen Elfmeter in der Nachspielzeit mal zurückschlägt, legitim, auch wenn man das vielleicht, wenn man als Bundesliga-Profi, als hat man natürlich eine Vorzeigefunktion, sollte man natürlich drüber stehen, aber es sind auch alles nur Menschen, ja.
Also. Ja, genau, das ist es. Wenn du 90 Minuten lang da und beim Aufwärmen wahrscheinlich auch schon nur Kontra kriegst, dann ist doch auch klar, dass man dann sowas macht. Und ich meine, er hat halt nur den Finger vor den Mund genommen, so seid ruhig und dann den Finger noch hinter das Ohr, so nach dem Motto, ja, komm, pfeift lauter, ja, oder regt euch lauter auf.
Ja.
Gibt es jetzt auch schlimmere Gesten, die man machen kann? Wobei das natürlich die ersten zwei, drei Reihen im Bremer Fanblock nicht so geil fanden, die dann plötzlich hinter der Bande standen. Ja, unschöne Szenen. Ja, gehört jetzt auch nicht zum Fußball, also dass die Fans dann da Richtung Spielfeld laufen. Es sah auf jeden Fall auch nicht danach aus, dass sie jetzt kurz davor waren, den Platz zu stürmen, muss man auch mal sagen. Aber sie gehören in dem Fall auf die Tribüne. Ja, unterm Strich Augsburg, der verdiente Sieger. Fragezeichen.
Ja, fand ich auch. Ich fand auch gerade in der ersten Halbzeit hat es echt lange gedauert, bis Bremen irgendwie auch reinkam ins Spiel. Da hatte Augsburg schon diverse gute Abschlüsse zu verzeichnen. Ich fand, sie waren viel aktiver als letzte Woche gegen Hertha. Und er hat ja, glaube ich, auch vier Stürmer aufgestellt oder vier Offensivkräfte vorne rein, der Herr Enrico Maaßen. Und ist dafür belohnt worden. Deswegen finde ich es ein verdienter Auswärtserfolg für Augsburg.
Vielleicht könnte man jetzt in der Woche ein bisschen Passtraining einstreuen. 53% Passquote.
Boah. Ja, das
Pep Guardiola würde da aber mal Straftraining machen, glaube ich. So, und jetzt die Überleitung, die gebe ich dir zum Samstag mit einer Frage. Ich gebe dir auch gleich das Spiel. Warum zum Teufel spielen jetzt, das ist mir im Pokalspiel in Köln schon aufgefallen, warum haben vier Bayern-Spieler, nämlich Matthijs de Ligt, Serge Gnabry, Mathys Tel und Masraoui, eine Handschiene? Alle vier.
Dazu gebe ich noch, dass Kimmich ein blaues Auge hat. So. Und was da passiert ist, das können wir uns jetzt alle mal zusammenreiben, was also, da der Grund sein könnte. Schwierig, aber genau die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt. Beziehungsweise allgemein fand ich es auch bei anderen Vereinen, dass sehr, sehr viele mit irgendeiner Handschiene oder Handproblem rumlaufen. Ich weiß nicht, ob es da neue Trainingsmethoden gibt, die beim letzten Trainerlehrgang da irgendwie, weiß ich nicht, beigebracht worden sind, die man da jetzt anwendet, die da sehr, weiß ich nicht, aufs Handgelenk schlagen oder so. Keine
das
Ahnung.
Falsche, das falsche Krafttraining vielleicht. Leon Goretzka sollte man mal zeigen, wie das geht. Also er sollte seinen Jungs mal zeigen, wie das geht.
Sollte mal ein paar Tipps geben, das ist richtig, ja. Gut, dann sind wir bei den Bayern gegen Stuttgart. Der Rekordmeister mit dem dritten Remis in Folge. Die Frage ist, sind wir da schon bei einer kleinen Krise? Sind tatsächlich das letzte Mal so schlecht in die Saison gestartet, als sie nicht Meister geworden sind, das letzte Mal. Das müsste irgendwie 2011, 2010, 11 11, 12, irgendwie sowas. Ne? Auf jeden Fall die letzte Saison, wo sie nicht Meister geworden sind, sie genauso schlecht oder sogar noch schlechter in die Saison gestartet. Kein gutes Omen auf jeden Fall für Julian Nagelsmann. Unter der Woche Champions League haben sie allerdings gewonnen in Mailand. Ein 2-0 Erfolg. Ja, da waren sie jetzt auch nicht übermächtig, möchte man sagen. Klar, Inter keine schlechte Mannschaft. Allerdings übermächtig waren sie da nicht, so auch an diesem Wochenende. VfB Stuttgart war zu Gast, hat das gut gemacht. Erste Halbzeit, die Bayern wenig Durchgangskraft. Stuttgart konnte aber auch jetzt viel nach vorne jetzt nicht unbedingt setzen. Der junge Tell mit dem 1-0 Führungstreffer. Zweite Halbzeit allerdings, die Stuttgarter durchaus auch mal vorstellig geworden in der Offensive. Der größte Streitpunkt wahrscheinlich in der Partie, so wie ich das gesehen habe, ist das Foul an Kimmich von Chris Führig, war es, oder? Der eingewechselt ist zur Halbzeit. Mit einem ganz leichten Tätschler, würde ich es fast nennen, auf den Schulterbereich. Im Münchner Strafraum. Kimmich geht zu Boden, Spiel läuft erstmal weiter, Gerassi schiebt ein, der VAR meldet sich und entscheidet, beziehungsweise der Unparteiische, ich weiß jetzt nicht, wer es war, Christian Dingert, so. Sieht da eine grobe Fehlentscheidung oder eine klare Fehlentscheidung seinerseits und nimmt den Treffer zurück. Für mich völlig unverständlich. Ich finde, das Tor muss gelten, allein als Bestrafung für Kimmich, dass er, weiß ich, also ich, für mich ist das aber auch in keinem anderen Spielfeld, also auf keinem anderen Ort auf dem Spielfeld ist das ein Foul. Deswegen auch nicht im Münchner Strafraum. Fand ich komisch.
Ich drehe das Ganze mal um, unabhängig davon jetzt, welche Mannschaft es war, aber hätte Kimmich Führig so gezogen, wäre das nie und nimmer ein Elfmeter gewesen. Oder selbst auf der anderen Seite, hätte Führig Kimmich im Stuttgarter Strafraum so gezogen, wäre das auch kein Elfmeter gewesen. Deshalb, ja, also ich muss, regeltechnisch ist es vielleicht richtig, weil man da irgendwelche Trikotzupfer und sowas rigoros ahnden soll, laut Regelwerk. Aber dann muss es halt auch konsequent machen und nicht ein Exempel statuieren. Und das ist kein Foul.
Ja. Ja. Die Stuttgarter machen es dann besser in Person von Chris Führig. Ein paar Minuten später gleichen aus. Die München gehen wieder schnell in Führung. Und dann in der Nachspielzeit Foulelfmeter, die zweite Szene. Für mich aber, also ist es Gerassi, der abschließt? Tatsächlich korrekt. Auch ja. In der Mitte danach, kurz nachdem er den Ball Richtung Tor buxiert, ist es die Licht, der ihm auf den Fuß tritt. Für mich eigentlich ein Elfmeter, den man geben kann. Und somit Gerassi, der den eiskalt oben rechts in die Ecke schießt. Das ist 2-2 unentschieden. Am Ende, die Münchner waren schon natürlich besser, auch 19-7 torschussmäßig, hatten schon bessere Chancen. Ich sag mal so, wenn sie nach dem 2-1 die Dinger eiskalt reinmachen, dann geht es vielleicht 3-4-1 allerhöchstens irgendwie aus oder 4-2, dann fragt keiner. Haben sie aber nichts nicht getan. Sie hätten natürlich auch das 1-1 schon viel früher kassieren können. Unter der Prämisse ist das 2-2 irgendwie dann doch in Ordnung. Ne?
Ja, unterschreibe ich. Ich habe mal gegoogelt. Ich hätte es vielleicht einfach mal eine halbe Stunde vorher machen müssen. Sport 1 hat es herausgefunden, warum denn die vier Bayern-Spieler mit Hand an der gespielt haben. Mathis Tell ist tatsächlich ein Glücksbringer, dass er sich sein Handgelenk einwickelt. Serge Gnabry hat sich im Training eine Knochenabsplitterung im Handgelenk zugezogen. De Ligt sogar ein Bänderriss im Handgelenk und Masraoui eine Blessur ums Handgelenk rum. Also tatsächlich dreimal verletzt. aber scheint schon ein bisschen länger her zu sein, weil sie in Köln, da bin ich mir sehr, sehr sicher, im Pokal auch schon alle vier mit einbandagierten Handgelenken gespielt haben. Werden wir dann wahrscheinlich auch noch weiter so sehen, vor allem jetzt in der Champions League. Ja, zumindest bei denen, die spielen. Wer weiß, wer das ist. Weil Julian Nagelsmann hat ja auch groß getönt, ne? Wer am Samstag keine Leistung bringt, hat es nicht verdient, gegen Barca zu spielen. Von daher bin ich mal gespannt, wer seiner Meinung nach keine Leistung gebracht hat.
Ja.
Die Überleitung ist ein bisschen hart. Kommen wir zu Leipzig. Leipzig gegen Dortmund. Es ist tatsächlich so, wie wir uns das letzte Woche schon gedacht haben. Marco Rose übernimmt Leipzig. ist ja eigentlich auch das Naheliegendste gewesen. Er kennt sich im Red Bull-Kosmos aus. Er kommt aus Leipzig und er ist spielstiltechnisch, glaube ich, auch der richtige Mann für Leipzig. Zumindest, wenn man sich das Leipzig vor Tedesco anguckt mit Nagelsmann. In meinen Augen der richtige Schritt für beide Seiten. Einwände?
Nee.
Vor allem die Argumente lagen ja ganz klar bei Minzlaff mit nächstes Spiel gegen Dortmund, Ex-Verein Nummer 1. Danach in der Bundesliga gegen Gladbach, Ex-Verein Nummer 2. Und zwischendurch darfst du noch gegen Real spielen. Das sind natürlich drei Argumente, die man als Marco Rose, vor allem wenn es dann so läuft wie gegen Dortmund, natürlich gerne hört. 3-0 gewinnen sie. In meinen Augen auch vollkommen verdient, weil der BVB nicht einen Schuss aufs Tor abgegeben hat. Einmal ist ein Ball durch den Fünfer geflogen, den Gulaschi gefangen hat, aber es war kein Torschuss. Dementsprechend BVB offensiv nix. Leipzig hat schon eine Art Tempo-Fußball gespielt. Klar ist noch Luft nach oben, wenn man das jetzt mit Nagelsmann-Zeiten vergleicht, aber es war ja jetzt auch erst 2 Trainingseinheiten mit Marco Rose, von daher abwarten, wie es dann nächste Woche gegen Gladbach wird. Das Spiel gegen Real würde ich vielleicht auch mal ausklammern, weil Real auch schon eine starke Mannschaft ist. Was habe ich hier noch stehen? Gregor Kobel ist verletzt. Das ist mir tatsächlich letzte Woche gar nicht so, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass er auch in der Champions League schon gar nicht gespielt hat. Alexander Meyer, Neuzugang aus Regensburg, hat ihn in der Bundesliga jetzt zum ersten Mal vertreten. Unter der Woche schon zu Hause in der Champions League, hat seinen Job eigentlich auch ganz gut gemacht. Bei den 3 Toren konnte er nichts. Das Ding von Szoboszlai hält auch ein Gregor Kobel nicht, der da genau oben in den Knick geht. Und zum Schluss ist 3-0 Haidara, 2-1 Situation. Macht auch nichts. Von daher, es lag nicht am Keeper, dass Dortmund hier 3-0 in Leipzig verloren hat.
Ja, es lag primär an den 10 Spielern vorm Keeper. BVB ohne Ideen, sehr wenig Durchschlagskraft. Modest auch noch nicht so richtig angekommen in der Dortmunder Mannschaft. Und die Leipziger haben das auch gut gemacht, konsequent und schnell zu Ende gespielt, wenn sie es konnten. Und völlig verdient gewonnen. Die TSG Hoffenheim hat gespielt, zu Hause gegen Mainz 05. Ich hatte das ja letzte Woche schon mal gesagt, die Mainzer mit die Auswärts-Mainzer quasi hätten einen neuen Rekord jetzt aufstellen können. Das wäre, glaube ich, dann jetzt der 5. in Folge gewesen, saisonübergreifend. Hätten sie hier gewonnen, haben sie nicht getan. Am Ende steht ein 4-1 für die Hoffenheimer. Das ist das 3. Heimspiel der Saison, was die Hoffenheimer gewinnen konnten. Haben sie auch noch nie geschafft. Also Rekord aufgestellt an der Stelle. 2 Schlüsselszenen in dem Spiel. Mainzer beginnen gut, so lange, bis die 14. Spielminute anbricht und Burkhardt ausgewechselt werden muss, verletzungsbedingt. Hinterher habe ich gehört, glaube ich, dass er eine Fleischwunde erlitten hat. Ich hoffe nicht allzu schlimm. Bisher habe ich noch nichts weiter gehört. Die 2. Schlüsselszene, dann der 2. Wendepunkt. Also danach dann schon die Hoffenheimer besser im Spiel. Die Mainzer nicht mehr so durchschlagskräftig. Und dann ist es Hack gegen Rütter. Kurz vor oder bis in den eigenen Mainzer Strafraum. Hält, zieht Hack an Rütter. Der geht zu Boden. Hack, letzter Mann. Notbremse, völlig richtige Entscheidung. Er wird vom Platz gestellt. Zuerst gibt es Freistoß, dann schaltet sich der VAR ein. Das Ganze wird sich nochmal angeguckt und es geht dann, so wie ich das verstanden habe, darum, wann das Foulspiel aufhört, wenn es sich quasi noch bis in den 16er reinzieht, das dann auf Elfmeter entschieden wird.
Ja, ich hab versucht, die Regel rauszufinden. Ich wusste aber A, nicht, was ich googeln sollte.
Okay.
Und dann habe ich was gefunden. Beginnt der Regelverstoß zwar außerhalb des Strafraums, dauert aber bis in den Strafraum an und der Strafstoß ist die härtere Strafe als direkter Freistoß, ergo hier Strafstoß.
So, das okay. Ist richtig. Oh, das klingt ja schon mal richtig, so habe ich es dann auch hinterher verstanden, deswegen dann zu Recht, dass man da auf Strafstoß entscheidet. Wäre auch egal gewesen, grammatisch verschießt diesen kläglichst, muss man wirklich sagen. In der 2. Halbzeit macht er es dann besser, grammatisch trifft. 4 Dinger schenken sie ein, die Mainzer noch mit einer kleinen Korrektur kurz vor Ende. 4:1 am Ende Hoffenheim. Verdient. Ich glaube, das Spiel wäre anders ausgegangen, wenn A, Burkhardt auf dem Platz geblieben wäre und B, Mainz keine gelb-rote Karte kassiert hätte. Das waren dann tatsächlich gelb-rote, keine glatte-rote Karte, sorry. Keine glatte-rote Karte kassiert hätte. Das waren dann letztendlich die ausschlaggebenden Ereignisse.
Ja, das ist unfassbar. Mein vorletzter Stichpunkt, ausschlaggebend für die Deutlichkeit, rote Karte und Verletzung von Burkhardt. Das ist unglaublich. Dass Bayern und Frankfurt-Fans sich mal einig sind. auch in der Höhe, X-Goals habe ich hier parat, 4,9 für Hoffenheim, 1,1 für Mainz. Auch in der Höhe ist der Sieg verdient. Klar, wie es mit Elfmann und mit Johnny Burkhardt ausgesehen hätte. Wäre spannend zu sehen. Und da müssen wir jetzt wohl 16 Spieltage warten.
Ja.
17 Spieltage. Ja. Ich habe nichts mehr zu Hoffenheim. Dann gehe ich doch mal zum Stand-Jetzt-Spiel. Frankfurt-Wolfsburg. Auf der einen Seite Nico Kovac kommt zurück nach Frankfurt und Oliver Glasner. Tatsächlich das erste Mal gegen seinen Ex-Club. Nee, das dritte Mal, ne? War ja letzte Saison schon dabei in Frankfurt. Gibt's ja gar nicht.
Ja,
was haben wir denn hier? Also auf jeden Fall Nico Kovac vorher noch sich gefreut, dass er wieder zurück nach Frankfurt kommt. Ist gerne in Frankfurt und er freut sich ganz doll auf das Wiedersehen mit den Fans, weil es ja immer noch seiner Meinung nach die besten Fans Deutschlands sind, bla bla blub. Kann man sagen, um vielleicht jetzt dem einen oder anderen Five-Konzert aus dem Weg zu gehen. ich habe leider die Vorberichterstattung nicht gesehen, deshalb weiß ich nicht, wie er empfangen wurde.
Weiß ich leider auch nicht. Ne?
Also ich bin mir nicht sicher, ob es Nico Kovac Sprechchöre gab.
Ich weiß, er ist aber, ja als Münchner Trainer auch schon mal empfangen worden, da glaube ich auch nicht so positiv, aber.
Sehr schön. Ja, kommen wir zum Spiel. Ja, also wer das Spiel verpasst hat, hat jetzt auch nicht allzu viel verpasst, würde ich sagen. Sehr zäh, 10-7 Torschüsse, viel Ballbesitz für die Frankfurter. Und da ist mal wieder das Problem. Wenn die Frankfurter die Ball haben, wissen sie meistens nicht so viel damit anzufangen. Wolfsburg verteidigt das gut. Wurde jetzt aber auch nicht vor die ganz großen Herausforderungen gestellt. Auch hier gab es noch ein Abseits-Tor tatsächlich, Lukas Metscher. Erzielt eins vorher, Brekalo, erst passiv im Abseits, berührt den Ball, dann glücklicherweise für die Schiedsrichter noch mit der Schulter. Dementsprechend greift der aktiv ein. Ich wäre gespannt gewesen, was sie gemacht hätten, hätte Brekalo den Ball nicht berührt. Weil dann wäre es wieder aktiv-passiv gewesen, ob er da jetzt hingeht, ob er Götze blockt oder nicht. Diskussion wäre auf jeden Fall da gewesen. So vollkommen korrekt, dass das Tor zurückgenommen wird. 60. Minute. Maxence Lacroix nickt eine Ecke ein zum 1-0 für Wolfsburg. Kevin Trapp patzt, unterschätzt den Ball ein bisschen, beziehungsweise überschätzt den Ball in dem Fall. 1-0 Wolfsburg, dabei bleibt es. Ja, eigentlich so ein unentschieden Spiel, 1-1, eher 0-0, aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Damit überlasse ich dir das Randthema, was dann noch nach dem Spiel aufgeploppt ist.
Ja, das Randthema heißt Max Kruse. Diesmal geht es nicht um ein anzügliches Video von ihm, sondern es geht dann doch eher um seine sportliche Perspektive beim VfL Wolfsburg, die vorbei ist. Also Nico Kovac hat in der Pressekonferenz klargemacht, dass Max Kruse nicht mehr auflaufen wird für den VfL.
Ist sie vorbei oder ist sie Stand jetzt vorbei?
Wahrscheinlich würde ich ja nochmal sagen, Stand jetzt vorbei, wobei Nico Kovac, glaube ich, auch auf jeden Fall die Rückendeckung von weiteren Verantwortlichen genießt. Deswegen weiß ich nicht, dass man im Falle eines Trainerwechsels man das dann zurücknehmen würde. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall soll sich seine sportliche Leistung nicht mit dem decken, was Kovac sich anscheinend so vorstellt und auch seine Einstellung. Und ja, soweit ich weiß, glaube ich, darf er noch mit trainieren und so.
Also man, das ist aber nett.
Weiß ich nicht, hat sich da irgendwie ein bisschen geeinigt. Keine Ahnung. Aber Kruse wird nicht mehr auflaufen. Ja, was sagen wir dazu? Ich weiß nicht, eigentlich war ja Max Kruse, ich meine, letzte Saison, ich glaube im Winter, ist er doch gekommen. Also jetzt im letzten Winter, also der hat die letzte Halbserie, die Rückserie gespielt, war für mich ja eigentlich ein Leistungsträger beim VfL. Gute Leistung gezeigt, aber unter Kovac die Leistung, also zum einen dann nicht immer zweite Geige auf jeden Fall gewesen, jetzt dann, wo die paar Spiele auch von Anfang an machen durfte, ich weiß nicht, ob es nur eins war oder zwei sogar, Leistung ist auch nicht so da gewesen, ja, natürlich weiß man nicht, was im Training ist, hinter den Kulissen, was da passiert, das weiß man leider nicht, aber ich nehme mal an, sie werden sich das gut überlegt haben.
Also ich sehe da tatsächlich auch bei beiden Persönlichkeiten, Kruse und Kovac, großes Konfliktpotenzial. Also war ja eigentlich schon im Voraus klar. Und ich glaube, wenn mir das klar ist, dann ist das den Leuten, die sich mit den beiden beschäftigen, noch klarer, dass man das da nicht lange dauert, bis da mal dann irgendwie ein Konflikt aufkommen wird. Ja, wenn es einen gab, hat man ihn auf jeden Fall gut verdecken können, also zumindest innerhalb des Vereins lassen können. Und jetzt, ja, konsequente Entscheidung. Ich kann es, also so wie Kovac das erklärt hat, kann ich es dann auch irgendwie nachvollziehen. Ja, ich bin gespannt, was Max Kruse jetzt machen wird. Ob er den Vertrag aussitzt, ob er versucht, einen neuen Verein zu finden, ob er, keine Ahnung, ob er sich bessert, das wird, glaube ich, schwierig. Aber ja, never say never, ne?
Meistens. Ja.
Ja, hast du noch was zum Spiel?
Nee, habe ich nichts weiter zu.
Ich habe weder zum Spiel noch zur Kruse-Aktion was. Tabelle, Wolfsburg, Relegationsplatz, Eintracht, Platz 11. Können wir auch stillschweigend drüber vereinbaren, dementsprechend. Ich habe meine Dröte wieder. Oh, gleich mal zweimal für letzte Woche, den Spieler des Spieltags. Ich weiß jetzt nicht, ob du dran bist oder ob ich dran bin. Ich habe es dann tatsächlich nach 4 Wochen auch wieder vergessen, wer wann dran ist. Deshalb würde ich jetzt einfach mal ganz egoistisch, wie ich bin, sagen, dass ich mal anfange.
Alles klar.
Ich habe mich tatsächlich schon wieder für den Kickerspieler des Spieltags entschieden. Das ist unglaublich. Dominik Szoboszlai ist meiner Meinung nach der Spieler des Spieltags. Offensiv hat er mich am meisten überzeugt, ein Tor vorbereitet. Das zweite eben schon angesprochen, was eine Rakete, keine Chance für Meier im Kasten der Dortmunder. Ja, in meinen Augen hat Dominik Szoboszlai, war das doch eigentlich Christopher Nkunku im Szoboszlai-Trikot. Mit Szoboszlai-Maske, oder nicht? Also, er hat mich schon so ein bisschen an Kunku erinnert. 36 Sprints hat er noch abgeliefert, eine Statistik, die nicht ohne ist. Finde ich ganz klar auffälligster Spieler in der Partie. Dementsprechend für mich der Spieler des Spieltags.
Ja, der alte Rose-Schützling.
So, ja, korrekt.
Mit 17 zu den Profis bei RB aufgerückt, dann Rose sein Lehrmeister gewesen. Vielleicht der Profiteur jetzt davon, dass Marco Rose wieder da ist und Überraschung, Überraschung, ich habe auch ihn auserwählt. Ja, du hast alles schon gesagt, super Spiel gemacht, an den Toren beteiligt gewesen, eins auch selber gemacht, schöner Treffer. Gutes Spiel gemacht, ja.
Dominik Szoboszlai, vielleicht profitiert er auch ein bisschen davon, dass Dani Olmo verletzt ist und seine Form
auch das,
von vorhergehender Saison. Nee, vorhergehender Saison. apropos tolles Spiel gemacht. Die Hertha macht wieder Spaß. Muss ich sagen.
Geht's ja ähnlich? Sehe ich ähnlich. Nicht nur, dass es ergebnistechnisch nicht so schlecht ist, auch einfach spielerisch ansehnlich. Also zwar dann hat er doch mal ein bisschen mehr auch mit Fußball zu tun. Zu Hause gegen Leverkusen, allgemein das Spiel, sehr chancenreich, viel Tempo drin gewesen. Auf beiden Seiten die Chancen, also nicht nur einseitig. Am Ende 17 zu 11 Torschüsse, tatsächlich pro Hertha. Alle Tore in der zweiten Halbzeit gefallen. Am Ende ein 2 zu 2. Einmal die Leverkusen in Führung gegangen, Hertha ausgeglichen, Hertha in Führung gegangen, dann Leverkusen ausgeglichen. Und ja, strittigste Szene kurz vor Schluss. Es ist Kusunu kurz vor der Linie seines eigenen Tores nach Schuss von Boetius, meine ich was, ja, Boetius. Ja. Ball wäre reingegangen, er berührt den Ball mit dem Arm, hält ihn quasi so auf, Ball geht danach nicht rein. Boetius beschwert sich vehement. Schiedsrichter entscheidet auf, weiterlaufen lassen, ist ihm zu wenig. Er wird auch nicht rausgeschickt, weil er sagt, die Wahrnehmung auf dem Platz hat irgendwie so ausgereicht. Brauche ich nochmal angucken. Ich muss hier sagen, klar, es war eine kurze Entfernung. Es ist kein absichtliches Handspiel, aber für mich ist der Arm nicht ganz angelegt am Körper und in so einer Situation, wo er einfach halt das Tor verhindert, ist es halt einfach auch Pech für ihn. Und ich finde, da muss man auf Strafstoß entscheiden für Hertha.
Vor allem, wenn man nicht mal 20 Stunden vorher in Bremen einen Elfmeter gegeben hat, bei dem der Ball nicht aufs Tor geht, der ähnlich war. Ich glaube, es war tatsächlich nur die Armhaltung in Bremen ein bisschen weiter vom Körper weg. Aber mir fehlt da auch der klare Durchblick. Also, was für einen Maßstab lehnst du jetzt an, wenn man sich alleine die beiden Szenen sich anschaut?
Ja.
Also auch die Handspielregelung ist, was das Torerzielen angeht, schon gut geregelt, aber dann hört es auch auf.
Vielleicht könnte man hat ja die klare Regelung für Stürmer oder wenn man das Tor erzielt, ne, wenn der Ball an der Hand ist, direkte Torerzielung zählt es nicht, egal ob, ne, wie der Arm da auch immer aussehen mag. Vielleicht könnte man das andersrum auch machen, wenn der Ball aufs Tor fliegt und reingehen würde und dann ist irgendeine Hand dran von dem Spieler, es ist Elfmeter, egal wo die Hand ist. Ja. Ist halt dann einfach auch Pech, ja, aber ich meine, es ist ja andersrum auf der Gegenseite genauso, ja, machen die auch nicht absichtlich, ja. Weiß nicht. Ja, zumindest mal eine klare Regelung, wo man sagen kann, okay, ist halt dann irgendwie klar geregelt, ja.
Man muss auf jeden Fall was finden. Also sowohl Handspiel, was nicht in der unmittelbaren Torerzielung ist, als auch aktiv-passives Abseits. Weil ich meine, klar, bei Fouls, da wird man nie die eine Linie finden. Da wird es immer, weil Menschen das entscheiden, einen Graubereich geben. Aber bei so Situationen wie Abseits, aktiv-passiv, da kann man halt im Notfall einfach sagen, hier, wenn da ein Spieler im Abseits steht, der weiß ich nicht, bei dem der Ball irgendwie 2 Meter im Umkreis vorbeifliegt oder keine Ahnung was, ist es nun mal dann aktives Abseits. Ist halt dann auch wieder Pech, aber immer dieses Hin und Her und gucken wir es uns jetzt an, gucken wir es nicht an, greift der ein, wie greift der ein? Komisch, also, ja.
Ja, ärgerlich für die Herthaner, ansonsten am Ende werde ich zufrieden sein, 2-2 zu Hause gegen Leverkusen. Klar, tabellarisch hinter den Berlinern, aber an sich, was die Ambitionen angeht, auch was die Mannschaft angeht, sind ja eigentlich Leverkusen deutlich stärker einzuordnen. Und die Erkenntnis, man hat eine Berliner Mannschaft, die durchaus auch Fußball spielen kann. Ist ja auch nochmal vielleicht sogar mehr wert als 3 Punkte.
Ja. Vollkommen korrekt. Bin gespannt, wie lange das so sein wird. Also ich hatte das Gefühl, dass das unter den Vorgängertrainern in Berlin auch ab und an mal in Ansätzen zu sehen war. Und dann plötzlich hat sich die Mannschaft dann doch dazu entschieden, ach, eigentlich haben wir überhaupt keinen Bock auf den Trainer, wir spielen jetzt doch wieder scheiße. aber ja, also ich muss sagen, das Spiel war speziell von der Hertha hat mir sehr gefallen in der ersten Halbzeit. Wär auch mehr drin gewesen, tatsächlich. Kommen wir zum Topspiel. Schalke Bochum. Revierderby, die erste in klein, würde ich sagen, als Einstimmung für nächste Woche. Es war tatsächlich dann das Arbeiter-Topspiel, würde ich sagen. Ne? Also was beide Mannschaften dann so auszeichnet, über die Zweikämpfe, Griffigkeit, versuchen ins Spiel reinzukommen. Es war auch keine fußballerische Spitzenklasse, muss man auch ganz klar sagen, aber ist normal. Die Ambitionen von beiden Mannschaften sind, glaube ich, der Nichtabstieg. Dementsprechend will man da jetzt auch, stellt man sich jetzt auch gar nicht so die fußballerischen Glanzleistungen vor. Ich glaube, da ist man realist genug. Schalke gewinnt 3-1 gegen den VfL aus Bochum. Hauptsächlich lag es daran, dass Bochum nur 20 Minuten mitgespielt hat, würde ich sagen. 45. bis 65. Erste Halbzeit, naja, haben sie zwar mal ein paar Akzente setzen können, aber Schalke war eigentlich dann immer die bessere Mannschaft, die auch mehr vom Spiel hatte. Ja, zweite Halbzeit dann, wie gesagt, die Bochumer kurz kommen besser raus, dann machen den Ausgleich durch Zoller, aber verspielen es dann hinten raus wieder. Vielleicht noch kurz die Entstehung des 2-1. Mohr bringt den Ball rein, Masovic fälscht ab. Keine Chance für Riemann. Hast du den Zweikampf noch vor Augen, der zum Freistoß geführt hat? Ich weiß leider nicht mehr. Da war nämlich Bülter, das weiß ich, und der Linksverteidiger Soares wahrscheinlich von Bochum. Ja, man könnte meinen, es war drüber gehalten. So wie Bülter fällt, glaubt man auch, er hat ihn richtig getroffen. Aber dann in der Zeitlupe sieht man, er hat ihn gar nicht getroffen. Pech für Bochum, weil es eben keine Entscheidung ist, die der Videoschiedsrichter umentscheiden kann. Ja, unglücklich für Bochum, dass das Tor fällt. Ja, und kurz vor Schluss noch Sebastian Polter mit dem 3-1. Freut sich danach auch ekstatisch. Keine Liebesgrüße an seinen Ex-Club aus Bochum. Ja, Bochum, 6 Spiele in Folge verloren. Schalke mit dem Befreiungsschlag vor dem großen Revierderby, würde ich es nennen.
Ja, wichtig für die Stimmung auf Schalke. Du hast gesagt, Bochum 0 Punkte. Letzter Platz, ein Torverhältnis von minus 14. Das hat dann zur Folge, dass man am heutigen Montag Trainer Thomas Reis von seinen Aufgaben entbunden hat beim VfL Bochum. Also der große Retter, Aufstiegsheld und auch Klassenerhaltsheld. Ich jetzt einfach mal, letzte Saison hatte man ja wirklich mit dem Abstieg eigentlich gar nichts am Hut. So wie ich es gelesen habe, hat sich Simon Zoller so auch im Namen der Mannschaft eigentlich noch hinter den Coach gestellt auch. Also hätte eigentlich ganz gern gesehen, dass er bleibt. Dem ist jetzt nicht so interimsmäßig, ist jetzt Heiko Butscher Trainer, ist glaube ich U19-Trainer normalerweise, hat das vor Thomas Reis glaube ich schon mal gemacht, das Ganze, damals mit einem 2-1-Sieg gegen Darmstadt tatsächlich. Also vielleicht, wenn man jetzt bis zum Wochenende keinen Trainer findet, muss er dann auf jeden Fall nochmal auf die Trainerbank. Es geht zu Hause gegen den ersten FC Köln. Also auch ein wichtiges Spiel gegen einen Gegner, den man zu Hause ganz gerne schlagen würde eigentlich. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft auftritt jetzt nach den Rückschlägen. Ich meine, verloren ist da noch lange nichts. 5 Punkte sind es. Das ist schnell aufgeholt, lange Saison noch. Mal schauen. Ich meine, sie haben ja auch wirklich, gut, jetzt gegen Schalke, ich fand, das war jetzt ein wenig überzeugender Auftritt, wenn man sieht, dass man halt gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten spielt, aber ansonsten gegen Mainz ein gutes Spiel gemacht, die letzten Wochen auch wirklich gut, die Münchner, da hat man klar verloren, haben aber auch andere Gegner diese Saison. Ich finde, man hat nicht wirklich schlechte Spiele gezeigt, durchweg.
Das ist korrekt, aber da sieht man wieder, dass eben dieser Fußballsport ja dann wohl doch ein Ergebnissport ist. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, ist dann nun mal der Trainer schuld, auch wenn es spielerisch eben top ist. Und andersrum, wenn die Ergebnisse stimmen und es spielerisch nicht passt, bleibt der Trainer in den meisten Fällen ja trotzdem. Gibt es auch viele Beispiele. Das ist richtig. Ich mal sagen. Aber naja. Ja. Ich bin gespannt, was jetzt in Bochum passiert, wie man da holen wird. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es mit aufgrund der finanziellen Situation dann eher mit Heiko Butscher weitergeht. Also ich glaube halt wirklich auch nicht, dass da jetzt einen, wenn wir jetzt mal übertreiben, einen, was ist denn gerade für ein guter Trainer auf dem Markt? Tedesco zum Beispiel. Tedesco würde in Bochum, glaube ich, auch nichts reißen.
Also, ich glaube, auch ein Thomas Tuchel hätte es schwer.
So. Stimmt, Thomas Tuchel, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also, es lag ja, es war halt auch viel Pech. Ne? Also, ja. Muss man auch mal dazu sagen. Aber es freut mich, dass wir diese Trainer Sache in Bochum ohne komisches Wortspiel geschafft haben. Oder hast du eins gebracht? Nee, du hast keins gebracht. Nee,
ich weiß nee.
Freut mich, freut mich. Köln hattest du eben angesprochen, ne? Der nächste Gegner, der Bochumer.
Ja.
Dann gehe ich nochmal nach Köln. Die haben gegen Union Berlin gespielt. Conference League Mannschaft Köln gegen Euroleague Mannschaft Union unter der Woche. Köln hat, meine ich, 1-1 in Nizza gespielt mit ganz vielen Ausschreitungen, wie es für Südfrankreich leider schon fast normal ist. Eine schwerer verletzte Person im Krankenhaus, glaube ich, und 32 vielleicht Verletzte. Also es gab ordentlich zwischen den beiden. Union hat in Belgien gespielt, meine ich, 1-0 verloren. Ja, ich muss sagen, den Kölnern hat man es mehr angemerkt, dass sie unter der Woche gespielt haben, haben lange gebraucht, um reinzukommen. Ich hatte auch den Eindruck, dass sie so im Kopf einen Schritt zumindest in der ersten Halbzeit hinter den Berlinern waren. Berlin startet furios, dritte Minute 1-0, Eigentor Hübers, wurde aber provoziert in dem Fall. Dann erzielen sie noch ein Abseitstor, aber da steht Geraldo Becker im Abseits, vollkommen korrekt, nicht gegeben. Elfmeter, Luca Kilian spielt den Ball mit der Hand, sieht den Ball nicht, hat den Rücken zum Schützen, der Arm ist aber etwas abgespreizt vom Körper. Ball geht aufs Tor, in dem Fall würde ich sagen, korrekter Elfmeter, weil eben der Ball Richtung Tor geht.
Ja, ähnlich korrekt wie der in Berlin. Ah, der wurde nicht gegeben. Genau, ja, ansonsten. Aber völlig richtig, dass man den geben kann oder soll, ja.
ja, Luca Kilian sieht sogar noch die gelbe Karte. Das fand ich ein bisschen hart, aber wahrscheinlich regeltechnisch, weil der Ball Richtung Tor geht. Auch so vertretbar. Und wer schießt ihn? Jordan.
Sibachu.
Schießt. Marvin Schwebe fängt den Ball. Ich hatte auch so den Eindruck, dass er spontan entschieden hat, in welche Ecke er geht. Also es sah mir jetzt nicht danach aus, dass er sich vorher schon für die linke Ecke entschieden hat. Was in dem Fall für ihn auch besser war, weil sonst hätte es sein können, dass er den Ball daneben nicht kriegt, weil er dann doch äußerst schwach in die vom Schützen als rechte untere Ecke geschoben wurde. Ja, so, dann Anfangsphase vorbei. Dann können wir meinetwegen auch gerne in die 81 springen. Nicht viel passiert zwischendrin, es gab zwar ein paar Chancen hier und da, aber das war's. Luca Kilian unterbindet einen schnellen Konter der Berliner. Wir erinnern uns, eben gelb gesehen im Strafraum beim Handspiel zum Elfmeter. Jetzt wieder gelb, klares taktisches Foul, muss der Schiedsrichter geben. In meinen Augen ein bisschen unnötig, dass er da so hingeht. Der hätte einfach mitlaufen können, sich fallen lassen können. Aber nun gut. Luca Kilian fehlt also nächste Woche in Bochum. Bin ich gespannt, wie Steffen Baumgart da die Abwehr aufstellt. Wo ich auch gespannt bin, was Lennart Grill denn jetzt noch so weitermacht im Berliner Kasten. Denn Renault hat kurzfristig wegen eines Schlags, den er im Training abbekommen hat, absagen müssen für das Spiel. Lennart Grill ersetzt ihn, hat es gut gemacht. Hat, meine ich, auch das 1-0 mit eingeleitet durch seinen langen Ball nach vorne. Ja, unterm Strich fußballerisch jetzt auch. Und nicht oberstes Regal, man hat gemerkt, dass beide unter der Woche gespielt haben. Union gewinnt. Ja, wäre unentschieden, wäre aber auch okay gewesen, glaube ich.
Ja, ja. Gerade ein bisschen die Anfangsphase dann doch vielleicht eher ausschlaggebend war, dass Union am Ende dann gewonnen hat. Klar, dass auch das Tor gefallen. Gut, sind wir beim letzten Spiel des Spieltags angekommen. Union nach ihrem 1:0 und dem 2:2 der Bayern Tabellenführer, tatsächlich. Erstmals in der Clubgeschichte. Streitig machen konnte das noch der SC Freiburg am Sonntagabend zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Haben das aber nicht geschafft tatsächlich. Es steht ein 0:0 Unentschieden am Ende. In einem Spiel, was durchaus auch Tore auch verdient gehabt hätte. Es steht ein Torschussverhältnis von 12:14. Es war, ich fand gerade die erste Halbzeit jetzt nicht so langweilig. Die Gladbacher immer mal wieder aufgetaucht. Freiburger hier und da auch eine Gelegenheit, aber die Torhüter beide sehr, sehr stark. Jan Sommer und Marc Flecken, beide das ein oder andere Mal doch sehr, sehr gut pariert. Thuram gute Gelegenheiten gehabt, einmal vielleicht das Auge für Neuhaus hätte haben können, der sich verletzt hat. Bitter für die Gladbacher bis dahin. Sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Bisher weiß man nur, dass es eventuell was am Kreuzband sein soll. Wie schlimm, weiß man noch nicht. Neuhaus fand ich in den letzten Wochen auch sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ich weiß nicht, ob er noch ernsthafte Chancen auf eine WM hat oder hätte, wenn er weiterhin gute Leistung zeigt. Schwierig zu sagen, da natürlich, glaube ich, im WM-Kader das Mittelfeld auf seiner Position doch sehr arg umkämpft ist.
Ja.
Ansonsten zweite Halbzeit ein bisschen weniger Tempo irgendwie drin, die Gladbacher dann irgendwie mehr Ballbesitz, die Freiburg haben sie machen lassen, wenig zwingende Sachen dann, auf Seiten der Freiburger dann nochmal eine Gelegenheit, aber am Ende fand ich es ein gerechtes Unentschieden, ein 2:2 hätte für das Spiel auch gepasst, fügt man auch hinzu, dass die Freiburger ja europäisch unterwegs waren auch, mit einem 2:1 ja, Zittersieg fast am Ende, würde ich sagen, gegen Karabakh Agdam. 2:0 geführt, wenn dann 2:1 gespielt, aber immerhin erfolgreich gestartet. Und jetzt nach 4 Siegen in der Bundesliga zuletzt ein Unentschieden und Platz 2. Die Tabellenführung leider hergegeben.
Leider hergegeben, ja. Union Berlin, SC Freiburg auf 1 und 2, das sieht doch gut aus, würde ich sagen. Gladbach auf 8. Julian Weigel fand ich auch. Hat das solide gemacht. War auf seiner 6. Der hat den defensiveren Part. Neben Manu Kone, jetzt habe ich es. Ich bin mal gespannt, was er noch so fabrizieren kann. Sag mal, ja. Saugst du da nebenbei oder war da ein Lüfter oder was ist da?
Das ist hier mal ein Lüfter tatsächlich. Aber es ist jetzt besser, wenn ich mich weiter wegbewege von dem der Gerät.
Jetzt ist es besser, jetzt höre ich dich wieder Glocken da und habe kein Rauschen auf der Ohren. Aber ja, jetzt ist ja eigentlich hier auch, können wir auch das Ding zumachen, meinetwegen. Ich bin durch.
Ja. Gucken wir noch kurz unter der Woche wieder. Volles Programm. Champions League, Euro League, Conference League, alles drum und dran. Deutsche Mannschaften involviert an jedem Abend quasi. Topspiele stehen an. Leipzig nach Madrid, Dortmund gegen Haaland und Man City, Bayern gegen Lewandowski und Barcelona. Also
gutes Spiel auf jeden Fall. Leverkusen gegen Atletico.
Leverkusen Atletico, Eintracht auswärts in Marseille, meine ich.
Da gibt es bestimmt auch Saures. Ich befürchte.
Ansonsten, das habe ich eben gelesen, Freiburg.
Jetzt bin ich gespannt, aber ja, die Euroleague und Conference League hat er nicht ganz so drauf wie die Champions League.
Freiburg in Piräus.
Auch gute Auswärtsreise, glaube ich.
Okay. Und Union steht ja nach den Niederlagen ein bisschen unter Druck in Prag, Sporting Praga.
Mhm. Und Conference League Köln.
Conference League, die Kölner. Das erste Heimspiel jetzt, bin gespannt. Was da los sein wird gegen den ersten FC Slowacko.
Natürlich.
Wer kennt sie nicht?
Ich glaube tatsächlich, da muss man auch aufpassen, Slowacko liegt nicht in der Slowakei, oder? Ist das richtig? Wie schreibt man das?
Slovacko.
Ja, wie man spricht.
Genau.
Es ist tatsächlich tschechisch.
Ach ja.
Schau an, nicht Slowenien oder Slowakei. Aufpassen, ne? Erdkunde.
Und dann Bundesliga-Alltag. Was haben wir hier Feines? Dortmund-Schalke. Revier-Derby.
Mehr nicht, oder?
Wir sind gespannt. Hey, ich gucke noch so durch, was sonst noch so meine Aufmerksamkeit erregt. Gladbach-Leipzig, das Topspiel. Am frühen Samstagabend. Ja, Gladbacher gut in Form eigentlich. Leipziger jetzt mit Rose auch. Bin mal gespannt, wie es in Madrid laufen wird, dann am Wochenende gegen Gladbach. Und dann, wie wir das schon von letzter Saison kriegen, drei Spiele am Sonntag. 15:30, 17:30 und 19:30 Uhr. Die ganzen Eurofighter. Union zu Hause gegen Wolfsburg, die Kölner auswärts in Bochum. Erstes Spiel vielleicht für. Jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen. Jetzt muss ich hier kurz auf den Zettel gucken. Heiko Butcher. Sehr gut.
Ehemals Innenverteidiger bei Augsburg. Das weiß ich auf jeden Fall.
Echt, ja. Und auch bei Bochum. Er hat auch Bochumer Vergangenheit.
Ja, so, siehst du.
Also,
Seine
macht dann schon Sinn.
Vergangenheit ist auf jeden Fall bekannter bei uns beiden als sein Name, offensichtlich.
Ja.
Aber wenn ich
Und,
da jetzt nochmal. Achso, wenn der Mann ist
ja,
fertig, komm.
bitte.
Wenn der Mann fertig, komm.
Hoffenheim-Freiburg dann als Abschluss des Spieltags.
Ich muss sagen, was mich persönlich auch freudig stimmt, ist der Freitagabend. Mainz Hertha. Also vielleicht bereue ich es auch, dass ich das jetzt sage, weil es 13 Grad strömender Regen in Mainz und das Spiel passt sich dem Wetter an. Aber ich sehe da spielerisch auch viel Potenzial. Die Mainzer können auch gut kicken. Und wenn die Hertha so spielt wie am Wochenende, dann glaube ich, dass das ein Überraschungsspiel werden kann, zumindest vom spielerischen her.
Okay, dann behalten wir das mal im Auge.
Ich bereue es jetzt schon, dass ich das gesagt habe.
Ja, vielleicht gucken wir nicht auf den Wetterbericht lieber, aber schauen wir
Besser
mal.
ist es.
Gut, dann steht uns ja wieder eine spannende Fußballwoche bevor. Viel Spaß wünsche ich uns allen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.